Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 26. Juli. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen über Frank Schwabe, den Bundestagsabgeordneten der SPD in Castrop-Rauxel. Der macht das schon wirklich sehr, sehr lange. Doch jetzt wird es zum ersten Mal einen Konkurrenten geben und sagen wir mal so, in der Partei da rumort es. Wir sprechen darüber und es geht um Corona. Das Virus ist zurück. Wie schlimm die Lage ist, darüber haben wir mit Hausärzten gesprochen. Aber bevor wir dazu kommen, gibt's erstmal den kurzen Nachrichtenüberblick. Kaffeehaus ist zurück. Mitte 2023 musste das Kaffeehaus Auffenberg am Münstertor schließen, wegen Personalmangel. Jetzt teilt Familie Auffenberg mit, dass das Kaffeehaus wieder zurück ist. Am 2. September macht die Filiale in der Altstadt wieder auf. Man habe wieder neues Personal gefunden, heißt es. Also eine gute Nachricht für die Altstadt. 2 Monate Baustelle. Am Montag beginnen Bauarbeiten an der Mozartstraße in Castrop-Rauxel, im hinteren Teil, also der Sackgasse. Die Straße wird neu gemacht, genau wie der Gehweg. Ende September soll alles fertig sein. Immer wieder wird die Straße dafür teilweise gesperrt. Ganz am Ende muss die Straße einmal komplett gesperrt werden. Dann wird nämlich der Asphalt neu gemacht. Wann genau? Darüber werden die Anwohner dann noch informiert. Veränderung bei der Sparkasse. Die Sparkasse schließt ihre Filiale an der Lange Straße in Habinghorst. Gleichzeitig hat aber ein neuer Automat am Globus eröffnet. Der ist da so auf dem Parkplatz in Richtung Burger King. Der ist besonders gegen Automatensprenger geschützt. Was mit dem Ladenlokal an der Lange Straße, also dem alten Sparkassengebäude, passiert, das ist noch nicht klar. Für das erste Thema steht jetzt hier mein Kollege Tobias Weckenbrock mit mir im Studio. Und ich wollte zum Anfang mal fragen, Tobi, wie alt bist du eigentlich? Ich weiß es ungefähr, aber wie alt bist du im Moment genau?
Ich bin 1979 geboren, also bin ich jetzt, was haben wir, 2024? Also 45 Jahre alt, liebe Nora.
Und von den 45 Jahren ist Frank Schwabe schon fast 20 Jahre Bundestagsabgeordneter.
Die Hälfte meines Lebens, oder? So, Wahnsinn.
Ja, ich bin ja 23 Jahre alt. Das heißt, Frank Schwabe, der ist jetzt seit 19 Jahren im Bundestag, sitzt den Großteil meines Lebens schon im Bundestag. Das ist eine verdammt lange Zeit, wenn man sich das mal so versucht klarzumachen.
Das stimmt, ja.
Länger als Angela Merkel Kanzlerin war und so. Also Frank Schwabe, Bundestagsabgeordneter von Castrop-Rauxel, macht das wirklich schon sehr, sehr, sehr lange. Und jetzt gibt es so eine, ja, ich nenne das mal Proteststimmung. Es wollen nicht mehr alle Frank Schwabe als Bundestagsabgeordneten haben, weil jetzt ja so langsam sortieren sich die Parteien, wen wollen sie denn aufstellen? Die ersten Kandidaten werden für 2025 nominiert. Und Tobi, was ist da los in der SPD?
Ja, das ist tatsächlich interessant. Aber wir reden im Moment noch darüber, dass das vor allem parteiintern läuft. Aber für uns ist das trotzdem sehr würzig und spannend, weil in der Tat bildet sich so aus Recklinghausen, wir haben ja einen Wahlkreis zusammen mit Waltrop und Recklinghausen, bildet sich so eine kleine Opposition rund um einen Kandidaten, der auch gerne in den Bundestag möchte und der gesagt hat, ich trete mal intern gegen den Frank an und dann schauen wir mal, wer sich da durchsetzt. Das ist der Sven Moszien und so ungefähr seit anderthalb Wochen ist also dieser Ballon in der Luft, dass es jetzt erstmal 2 Kandidaten geben soll, die intern, parteiintern gegeneinander antreten.
Wer ist das denn, dieser Sven Moszien?
Ja, das ist ein Recklinghäuser und der ist auch so ähnlich alt, ich glaube 2, 3 Jahre jünger als der Frank Schwabe und dem gefällt nicht so gut, dass der Frank Schwabe sich, naja, so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen was drauf einbildet, dass er eben schon so lange im Bundestag ist und auch sehr, sehr, naja, angesehen zum Teil auf internationalem Parkett, weil er ja unheimlich viele Engagements hat als Sprecher der Bundesregierung für Menschenrechte und im Europarat, das ist ja diese Institution in Straßburg, er ist unheimlich aktiv im Kampf gegen Korruption, zum Beispiel in Aserbaidschan. Da gab es ja große Filme in der ARD, wo Frank Schwabe im Prinzip für einen Spielfilm so das Role Model war und eine richtig ausführliche Doku über seine Arbeit. Also der ist so ein bisschen ein kleiner Star in Anführungsstrichen und die Recklinghäuser oder ein Teil der Recklinghäuser meinen jetzt, das steht ihm nicht so gut zu Gesicht und er würde so ein bisschen die Bodenhaftung, nämlich die Verortung hier im Wahlkreis 120 in Recklinghausen, Waltrop und Castrop-Rauxel verlieren.
Kannst du das nachvollziehen, was ihm da ja quasi vorgeworfen wird, dass er so ein bisschen fern von allem hier ist?
Ja, jetzt stell dir mal vor, du musst mal eine Woche in Berlin im Bundestag arbeiten, musst dann mal zu internationalen Verpflichtungen eben nach Straßburg, wo der Europarat tagt, oder bist eben noch so auf Auslandsreisen, auf Wahlbeobachtungen in, naja, ich sag mal, etwas schwierigeren, weniger demokratisch organisierten Staaten. All das macht der Frank Schwabe. Und dann frage ich mich, okay, aber so, dass irgendwie ein Problem auf dem Marktplatz in Ickern ist oder dass die Altstadt in Castrop so ein bisschen Probleme hat, immer noch Geschäftszentrum zu bleiben, kann er sich irgendwie um all das gleichzeitig kümmern? Jetzt weiß ich nicht, wo würde dein Augenmerk liegen, wenn du jetzt für die Süddeutsche Zeitung in Spanien den Wirtschaftsskandal recherchieren würdest oder in Habinghorst die Probleme der Langen Straße? Also...
Ja, ich verstehe den Punkt und ich verstehe auch ein bisschen die Kritik, weil ich glaube, das ist nur sehr schwer zu vermitteln. Zum Beispiel, wir haben ja zwei Bundestagsabgeordnete im Moment für Castrop-Rauxel. Der eine ist der Direktkandidat, Frank Schwabe, und genau. Der andere ist über die Liste eingezogen. Das ist Michael Breimann von der CDU. Und ich habe das Gefühl, so vor Ort ist Michael Breimann ein bisschen präsenter, weil er halt auch Themen hat, die es vor Ort gibt. Also er ist ja Innenpolitiker. Und er macht
er
viel.
Er ist im Stadtrat und ja, Fraktionsvorsitzender der CDU. Deshalb...
Er ist halt viel hier, ne?
Mischt er sich voll in die lokalen Themen ein. Das macht Frank Schwabe jetzt nach außen hin fast gar nicht.
Weil es auch schwierig ist für ihn, ne? Also Michael Breimann kann halt sagen, hier, ich habe im Bundestag gesprochen zu Kleinkriminalität und wir hatten ja die Massenschlägerei und ich habe dazu mal was gefragt und so. Aber es muss halt auch irgendwie Außenpolitiker geben, ne? Und irgendwo müssen solche Außenpolitiker auch herkommen. Aber ich kann das so ein bisschen auch verstehen, woher der Vorwurf kommt. Mhm. Am Ende entscheiden ja die Mitglieder der SPD, wer jetzt der Bundestagskandidat wird.
Ja.
Wie ist denn die Stimmung in der SPD in Castrop-Rauxel? Du hast mit so ein paar gesprochen, genau. So richtig aus dem Busch will da natürlich keiner, aber wie ist
die
Stimmung?
Also wir haben mal recherchiert, weil eben aus Recklinghausen ja kam, dass es da jetzt diese Gegenkandidatur intern gibt. Ist ja total spannend. Alle haben erstmal gesagt, total legitim, ist ein toller demokratischer Prozess, so nach außen. Nach innen gibt es aber, und da sind wir natürlich auch informiert, weil wir Quellen haben, die wir jetzt aber auch nicht preisgeben, aber da gibt es natürlich schon so ein bisschen Hauen und Stechen. Wer netzwerkt mit wem, wer hilft wem, wer unterstützt wen und so, da laufen natürlich intern dann auch Drähte heiß, ist ja logisch. Die Castrop-Rauxeler SPD, das ist ein Stadtverband, der schon seit jeher eigentlich wie eine Eins hinter Frank Schwabe steht. Weil Frank Schwabe natürlich auch aus Castrop-Rauxel kommt, hier auch mit Lokalpolitik angefangen hat, also hier total vernetzt ist. Und da habe ich jetzt den Co-Vorsitzenden Jan-Philipp Hermes gefragt und der hat gesagt, ja, wir unterstützen natürlich die Kandidatur von Frank Schwabe. Und wenn der das sagt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass da auch weitgehender Rückhalt ist. Aber es gibt auch in der SPD in Castrop-Rauxel immer Leute, die, naja, sehr dann doch ihre eigene Meinung haben und möglicherweise dann auch ausscheren. In Recklinghausen ist es so traditionell, dass die SPD dort sowieso einigermaßen gespalten ist. Also Recklinghausen ist ja auch eine durch und durch Ruhrgebietsstadt, hat aber einen CDU-Bürgermeister, das muss man wissen, weil da die SPD vielleicht doch einfach nicht so durchdringend und so stark ist. Obwohl, anders als in Haltern am See, wo man sich auch schon ein bisschen münsterländischer gibt, da ist auch die CDU vorn und der Landrat ist ja auch ein CDU-Mann, der Bodo Klimpel aus Haltern. Also in Recklinghausen, das ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, dass da die CDU so dirigiert, in Anführungsstrichen. Und das liegt auch daran, glaube ich, weil die SPD da einfach nicht so eine Phalanx bildet, wie das irgendwie die Castrop-Rauxel SPD tut. Also da gibt es eben unterschiedliche Interessen und die werden auch deutlich nach außen getragen. Zum Beispiel hat Frank Schwabe ja ein Heimatbüro, hier so ein Wahlkreisbüro, und da ist sein Büroleiter Frank Czerny, der ist auch schon mal als Bürgermeisterkandidat für die SPD in Recklinghausen angetreten, ist Recklinghäuser und gehört aber natürlich als Büroleiter zum Team Schwabe. Aber es gibt eben auch Leute, die Jusos in Recklinghausen zum Beispiel haben auch klar formuliert, wir stehen hinter der Kandidatur von Sven Moszien, weil einfach da mal frischer Wind rein muss und weil, naja, Frank Schwabe zum Teil, sagen einige, auch so ein bisschen gutsherrenmäßig auftritt und sagt, also der Landratskandidat, wer das wird, das bestimme hier ich, weil ich bin ja der Kreisverbandsvorsitzende und sonst kann das auch keiner bestimmen, soll unter anderem mal gesagt worden sein, was Frank Schwabe allerdings dementiert.
Du hast ja jetzt schon einen Sonderpodcast mit Frank Schwabe aufgenommen, also den kann man sich dann hier auch noch anhören.
Genau, der kommt aber erst so am Wochenende.
Am Wochenende könnt ihr euch dann nochmal anhören, was Frank Schwabe dazu ausführlich gesagt hat. Fass doch mal kurz zusammen. Was sagt Frank Schwabe zu diesen, ja, es sind ja schon Vorwürfe.
Genau, also er sagt auch, dass es total legitim sei und er sich auch auf diesen, über diesen demokratischen Prozess freue, ist aber doch schon sehr überzeugt davon, dass er am Ende gewinnen wird. Und davon kann man eigentlich auch ausgehen. Bei der Wahl des Kreisvorsitzenden der SPD jedenfalls hat er gesagt, habe ich nicht nachrecherchiert, aber auch keinen Zweifel, nicht dran zu glauben, hat er 86% bekommen. Da ist er wieder zum Vorsitzenden gewählt worden. Das war erst im Juni. Also ich weiß nicht, ob es jetzt bei der Delegiertenkonferenz im September, wenn diese Entscheidung fällt, also in ein paar Wochen, ob es da wieder 86% gibt oder wie genau dann der Schlüssel sein wird. Aber man kann eigentlich schon ziemlich wahrscheinlich davon ausgehen, dass, naja, das Vertrauen da in Frank Schwabe schon relativ groß ist. Und eben das liegt natürlich auch daran, dass er schon eine unheimlich große Erfahrung hat. Was aber auch nicht heißt, dass vielleicht nicht neue Besen auch mal gut kehren. Und wir haben Michael Breimann ja angesprochen von der CDU. Ich glaube, der macht auch so als jüngerer Vertreter, der jetzt neu in dieser Wahlperiode in den Bundestag eingezogen ist, einen guten Job.
Hm. Was ist denn dein Tipp? Wird's Frank Schwabe weitermachen?
Frank Schwabe wird's machen, für die SPD antreten. Und ich glaube, auch wenn die SPD sich natürlich so auf so einer Talfahrt befindet, ich glaube, er wird auch das Direktmandat dann hier wieder gewinnen im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl. So ein bisschen in dem Stile, wie Olaf Scholz sagt oder wie früher Angela Merkel gesagt hat, sie kennen mich, ich mache das schon und ich habe Erfahrung und diese, naja, ich sag mal, angelernte Souveränität, ich glaube, das strahlt ja ein bisschen auch nach außen aus und das kommt bei den Leuten, glaube ich, auch ganz gut an. Aber es dauert noch ein Jahr, wir lassen uns überraschen.
Und dann werden wir hier drüber sprechen. Danke, Tobi.
Freue ich mich drauf, bis dann.
Wir haben jetzt Juli 2024 und nächstes Jahr, also Anfang 2025, da ist der Start der Corona-Pandemie dann 5 Jahre her, was total krass ist, weil, also ich weiß noch am Anfang, das war ja völlig crazy, Leute sind mit Plastiktüten auf dem Kopf einkaufen gegangen irgendwie, alles war ein bisschen verrückt. Luca, erinnerst du dich noch an diese Zeit? Mein Kollege Luca Föhrgraf steht jetzt hier mit mir im Studio.
Ja, ich bin wieder bei meinen Eltern eingezogen, weil irgendwie sonst nicht viel ging für junge Leute und dann habe ich gedacht, kann ich auch wieder zu Hause wohnen. Und das war dann auf dem Land und da war es aber genauso wie überall anders, weil es waren ja doch irgendwie alle Leute gleich, egal wo man gewohnt hat, niemand konnte raus, niemand konnte groß was machen.
Ja, es war irgendwie, ich habe meinen Praktikumsplatz in der Schule dann damals verloren und dann saß ich auch die ganze Zeit bei meinen Eltern zu Hause und ich habe so unfassbar viel Netflix geguckt. Ich habe wirklich alle Serien, die ich in meinem Leben, der Großteil der Serien habe ich in diesen Monaten geschaut. Ja, und dann bin ich irgendwann hier hingekommen und dann war es richtig spannend, über Corona zu berichten, wie das alles gewesen ist. Und ich weiß noch, als wir die ersten Fälle hatten, als wir einen großen Ausbruch im Groß, 13 Leute, damals war das richtig, richtig viel, im Rochus-Krankenhaus hatten und ja, dann dachte man irgendwann, Corona ist doch irgendwann final vorbei. Und jetzt ist Corona so ein bisschen zurück, oder?
Ja, genau. Also das haben wir uns auch gefragt. Wir haben deswegen mal bei den Ärzten nachgefragt, hier in Kastrop. Ich habe unter anderem mit Dr. Basat Ahmad gesprochen. Der ist hier in der Kastropper Altstadt Hausarzt, übernimmt gerade auch für relativ viele andere Ärzte die Vertretung. Und wir haben einfach mal gefragt und er sagte, es gibt gerade bei ihm eine Verdopplung, das sagten uns andere Ärzte auch. Es gibt doppelt so viele Fälle wie vor 2-3 Wochen. Allerdings, du hast gerade mal 13 Fälle angesprochen, so viel sind es gerade nicht. Also es ist deutlich weniger. Bei ihm waren es 2-3 Fälle, die jetzt in der Woche wieder aufkommen.
Das heißt, Corona ist ein bisschen wieder da, aber jetzt nicht so tierisch schlimm. Wie beurteilen das dann die Hausärzte? Haben die auch alle Patienten oder laufen die Leute dann einfach verschnupft durch die Gegend und haben Corona und merken es vielleicht gar nicht? Könnte das auch sein?
Ja, total. Also es wird sicher ganz viele Leute geben, da sind sich die Hausärzte sicher, die eben rumlaufen, die sich nicht testen, die vielleicht auch denken, okay, es ist gar kein Corona, weil früher hat man sich ja regelmäßig getestet, jetzt nimmt man vielleicht eher an, es ist eine Sommergrippe, testet sich gar nicht, möchte sich vielleicht auch gar nicht testen, da gibt es sicher auch Leute. Das heißt, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Wie hoch genau, kann ich nicht sagen, können die Ärzte, glaube ich, auch nicht sagen gerade.
Betrifft Corona denn dann im Moment eine Gruppe besonders? Wir hatten das ja früher, dass vor allem ältere Menschen betroffen waren. Dann waren später mal vor allem junge Menschen betroffen, weil die viel feiern und sich viel mehr getroffen haben. Gibt es da jetzt auch eine Auffälligkeit?
Ich habe nicht nur mit den Hausärzten gesprochen, sondern auch in einer Kinderarztpraxis angerufen. Dort war man relativ beschäftigt. Das heißt, ich konnte nicht mit dem Arzt sprechen. Das ist ja häufig bei Ärzten so, dass man da anruft und dann erstmal in der Warteschlange steckt. Und dann irgendwann habe ich mit einer Sprechstundenhilfe gesprochen. Und die sagte mir dann, bei denen gibt's auch gerade wieder mehr Fälle. Allerdings auch nicht besonders akut. Also die hören dann eher von den Eltern, die mit ihren Kindern dort sind, dass vielleicht ein anderes Kind Corona hätte, dass sie selber jetzt während Corona Kinder behandeln müssen, das ist nicht gerade der Fall.
Okay, also es hält sich alles noch in Grenzen. Wie sieht's denn bei den Verläufen aus? Ich weiß noch, als damals, vor 4, fast 5 Jahren, war ja eine Corona-Infektion noch richtig, richtig übel. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal Corona hatte, ich glaube, so krank war ich wirklich ewig, ewig nicht mehr. Wie sieht das im Moment aus mit den Verläufen? Sind die so komplett unauffällig?
Das war eigentlich die große positive Nachricht von diesem Anruf. Es gibt zwar mehr Fälle gerade, allerdings sind es in der Regel alles milde Verläufe. Das heißt, es sind vor allem Leute betroffen, die irgendwie, denen es ohnehin ganz gut geht, die einigermaßen fit sind und die Verläufe dann auch mild verlaufen. Wir haben allerdings auch bei den Kollegen in Dortmund gelesen, dass es außergewöhnlich lange Verläufe sind gerade. Die sind zwar mild, aber allerdings die dauern ein bisschen länger an, als man das von früher kannte. Das konnte sich auch in Dortmund kein Hausarzt erklären. In Kastrop war das aber noch nicht der Fall. Mal gucken, ob das auch noch bei uns so wird oder ob es so bleibt, wie es gerade ist.
Das sehen wir dann noch. Es sind ja im Moment generell viele Viren unterwegs. Es ist ja auch, sind viele Leute erkältet und so. Aber zumindest, das ist die gute Nachricht. Corona ist erstmal nicht komplett zurück, sondern es winkt nur noch mal kurz und hoffentlich hat sich's dann in ein paar Wochen erledigt, diese kleine Corona-Welle. Vielen Dank, Luca.
Gerne.
Das war's mit dem Podcast für diese Woche. Wenn ihr auch unter der Woche auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut doch gerne mal online bei uns vorbei auf rn.de/castrop oder ihr ladet euch direkt die RN Plus App runter. Ihr braucht für die meisten Texte dann ein Ruhrnachrichten-Abo, um sie lesen zu können. Aber das Online-Abo könnt ihr jetzt ganz günstig testen. 1 Euro kosten die ersten 4 Wochen dann nur. Und so verpasst ihr dann gar nichts mehr aus Castrop-Rauxel und den Nachbarstädten. Den Link zum Probeabo, den findet ihr unten in den Shownotes, also schaut einfach mal rein. Da findet ihr dann in den Shownotes auch alle Themen, über die wir heute gesprochen haben, wenn ihr zu den verschiedenen Dingen noch ein bisschen mehr erfahren wollt. Das war's mit dem Podcast für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, was auch immer ihr vorhabt, und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns am Freitag hier wieder. Bis dahin, Glück auf!